Ich dachte noch, als ich Anlauf genommen habe auf der, bei dem Lied populär auf der Bühne, jetzt hüpfe ich noch einmal, willst du wirklich, bist du erst nicht mal der Jüngste und so. Und dann wollte ich hochhüpfen und merke, was mache ich denn? Ich habe gar nicht gemerkt, da war sie schon gerissen, dass ich gar nicht hochgehüpft bin, sondern stattdessen einfach umgekippt auf den Rücken. Und im Flug merkte ich schon, Rücken anspannen, Kinn nach vorne, dass ich mir quasi nicht mit in dem Schädel aufkomme. Die Bühne war aber auch, diese Holzbühne, recht weich. Dann lag ich dann da vor 10.000 Leuten aufs Maul gepackt, Show abgebrochen und dann wurde ich von den Sanitätern mitgenommen.
Zwei Retter, eins Mikro. Der Podcast übers Retten und Pflegen mit Tobi Schlegel.
Guten Tag, herzlich willkommen zur Sonderausgabe von Zwei Retter, eins Mikro, Teil 1. Ich begleite das Jamel Rock den Förster Festival, das so wichtige Festival für Demokratie, das wichtigste Festival Deutschlands, wie Bela B. es sagt. Und ich begleite auch so ein bisschen hinter den Kulissen die Einsatzkräfte. Ja, der Rettungsdienst von den Maltesern ist hier vor Ort und neben mir steht eine Einsatzsanitäterin und das ist, hallo.
Hallo, ich bin Ida.
Ida, du bist hier, das ist jetzt nicht der große Rettungswagen, das ist ein Krankentransport, ne?
Genau, das ist ein Krankentransportwagen.
Und da gehen wir jetzt mal rein an dieser Stelle, um mal zu gucken, was dieser Wagen zu bieten hat. Weil man muss den gar nicht kleinreden, da ist ja ordentlich was drin. Lass uns mal reingehen, komm, ja. Wir gehen jetzt hier mal rein. So, was hast du denn hier?
Ja, einmal eine fahrbare Trage, eine Absaugpumpe, wir haben AED dabei und natürlich Versorgungsmaterial zur Erstversorgung, ne?
Du kennst die Bands auch noch nicht, die gleich hier spielen, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin gespannt.
Das ist ja immer ein großes Geheimnis, das ist eine Überraschung. Ich weiß nur so viel, ich darf mich hinterrücks reinschleichen und mit ein, zwei Bands auch sprechen. So viel kann ich schon mal verraten. Ich werde euch begleiten in dieser Folge. Und wir reden so ein bisschen über Einsatzgeschichten generell in diesem Podcast, ja? Gibt es bei dir einen Einsatz, den du, ob positiv oder negativ, nie vergessen wirst?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten vor kurzem den CSD in Lübeck 2024 und da war ein Patient, der mir einfach nicht aus dem Kopf geht. Der ist einfach nicht positiv, nicht negativ, einfach im Kopf, im Gedächtnis geblieben. Ich denke da hin und wieder einfach mal dran.
Ja, kannst du das ein bisschen konkretisieren, was ist passiert mit dem Patienten? Du musst ja keinen Namen nennen.
Ja, es war ein psychischer Ausnahmezustand, war ein bisschen doll.
Ja, wie ging es dir damit?
Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin da gut aufgestellt durch meine Ausbildung.
Und wie konntest du dann konkret in dieser Situation helfen?
Genau, ich habe einfach ein bisschen betreut, ganz normale Versorgung gemacht, also ganz normale Vitalzeichen aufgenommen und einfach dann validiert, also einfach mit dem Patienten sprechen.
Und weißt du, was aus dem Patienten geworden ist? Hast du das so ein bisschen verfolgen können?
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass es dem Patienten jetzt gut geht und dass es auf jeden Fall in der Besserung ist und sich nochmal bedankt hat für die Versorgung.
Wie ist das mit Frauen im Rettungsdienst? Ihr seid ja nicht so viele Ladies hier bei dem Festival und generell ist die Frauenquote ja jetzt nicht besonders hoch, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr gering. Ich denke mal, das ist einfach noch demnach geschuldet, dass einfach nicht so viele Leute dafür Zeit und Lust haben und auch einfach andere Sachen anstreben. Aber auf jeden Fall, die Männerdomäne ist auf jeden Fall da.
Ja, können wir das ein bisschen ändern? Kannst du mal die Damen aufrufen? Das ist ja auch meine Mission im Podcast, dass Leute in den Rettungsdienst gehen. Wir wollen ja ein authentisches Bild davon zeigen. Kannst du mal die Damen aufrufen, auch dran teilzunehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also an alle Damen da draußen, kümmert euch, geht in den Rettungsdienst, geht zum Ehrenamt. Das macht eine Menge Spaß. Ihr könnt alles sein, ist total Wurst, keine medizinische Vorerfahrung. Wir kümmern uns um euch, dass ihr die bekommt.
Wie setzt man sich gegen die Männer im Rettungsdienst durch?
Einfach machen. Einfach zeigen, dass man es drauf hat.
Okay, ich danke dir für den Moment. Wir düsen hier übers Festival. Es wird noch einiges passieren. Bleib dran, das ist der erste Teil von Zwei Räder, eins Mikro, Jamel Rock den Förster Spezial. Vielen Dank, Ida.
Ja, sehr gerne.
Ich bin mal in das Zelt des Rettungsdienstes gewandert von den Maltesern und habe den Gruppenführer getroffen. Arne, guten Tag.
Moin.
Wie ist die Stimmung? Es geht gleich erst los. Worauf bereitet man sich vor als Gruppenführer?
Also bis jetzt ist die Stimmung sehr, sehr entspannt. Das erwarte ich auch für dieses Wochenende. Vorbereiten tun wir uns auf diese festivaltypischen Behandlungen, nenne ich es jetzt mal. Sprich Alkoholintox, also Alkoholvergiftung, dass zu viel getrunken wurde. Je nach Temperatur, dass wir eben auch mit Kreislaufbeschwerden zu tun haben. Ganz prekäres Thema sind hier die Insekten. Sprich Anaphylaxie ist ein Thema bei uns, aber ansonsten auf nichts Besonderes bereiten wir uns vor.
Kann es sein, dass das hier jedes Jahr von euch immer größer wird?
Also ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich bin das erste Mal dieses Jahr hier. Ich weiß nur, dass aufgrund der Erfahrung von den letzten Jahren das Personal aufgestockt wurde, um sicherzugehen, dass wir auch wirklich jedes Mal genug Personal auch durchtauschen können. Deswegen auch ein Schichtsystem, was wir hier fahren werden. Wir haben eine Nachtschicht oder eine Spätschicht, die so ein bisschen in die Nacht übergreift und eine Tagschicht. Die Tagschicht, die werde ich auch an allen drei Tagen hier bedienen und führen. Und die Nachtschicht bzw. Spätschicht wird durch andere Führungskräfte ebenfalls noch begleitet.
Wie geht's dir damit, dass du die Verantwortung hast?
Sehr gut tatsächlich. Bin jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren bin ich Gruppenführer bei den Maltesern. Und ja, das ist eigentlich das, was ich immer machen wollte, zu führen.
Wir reden ja hier im Podcast ganz häufig und sehr intensiv über Einsatzgeschichten. Also Einsätze, die einen mitgenommen haben, die einen bewegt haben, die einen nicht mehr loslassen, positiv sowie auch negativ. Gibt's da was bei dir?
Also es gibt tatsächlich einen Fall, der ist mehr oder weniger skurril. Da waren wir auf einem Dienst bei uns in der Umgebung in Lübeck. Da sind wir gerufen worden zu einer Mischintoxikation, also sprich Alkohol und Drogen kombiniert. Und seine Freunde wollten partout nicht, dass der Kumpel mit zu uns kommt und haben ihn dann, während wir uns weggedreht haben, tatsächlich nochmal Tabletten in den Mund gesteckt und sind dann weggegangen. So, und das ist halt so eine skurrile Geschichte. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr, glaube ich.
Wie ging es dann dem Patienten?
Haben wir nicht mehr viel von mitbekommen. Der ist nachher mitgeschliffen worden, wollte nicht behandelt werden und dann ist das Thema auch für uns erledigt. Weil war volljährig und dann sind uns die Hände gebunden am Ende. Dann müssen wir die Leute ziehen lassen.
Das ist eh ein Punkt. Also medial wird ja ganz oft drüber gesprochen, Rettungskräfte werden angegriffen. Das findet auch statt. Und das findet, finde ich, vor allen Dingen statt bei so Misch-Intox-Geschichten. Ob im Rettungswagen oder davor oder bei Veranstaltungen. Hast du das auch schon erlebt?
Also tatsächlich im Sanitätsdienst selber ist mir das noch nie irgendwie selbst passiert. Auch in meinen Diensten, wo ich geführt habe oder wo ich eben auch als Sanitäter unterwegs war, nie irgendwie Geschichten, dass Helfer von uns angegriffen wurden. Beleidigungen mal, die vorgekommen sind, aber das war es dann tatsächlich auch zum Glück.
Und wenn du mit einem Rettungswagen Straßen dicht machst und Menschen nicht mehr zur Arbeit kommen, dann können die ja auch schon mal explodieren.
Also gut, Rettungswagen muss ich sagen, ich fahre keinen Rettungsdienst, aber ich sag mal, wir haben ja natürlich auch Einheiten, die wir bei uns in Lübeck eben bedienen, sprich die erste Patientenablage zum Beispiel, wo wir mit zum Einsatz fahren bei Massenanfall von Verletzten. Das ist ein Stichwort, wo wir mit ausrücken und wenn wir dann die Straße blockieren, dann sei es so. Und da steht man drüber, das ist mir in dem Fall dann egal, weil in dem Fall geht es im Zweifel um Menschenleben.
Und Misch-Intox-Geschichten finde ich auch interessant, weil man eben als Sanitäter da so ein bisschen hilflos ist. Also du kannst die Symptome bekämpfen, aber dass du dann das Gegenmittel dabei hast, ist ja sehr, sehr selten. Vor allen Dingen weiß man ja gar nicht, was der Patient dann auch genommen hat. Also das ist so ein bisschen schwierig in der Therapie.
Also generell Mischintoxikation ist natürlich ein sehr spezielles Thema. Einmal, wie du schon sagtest, wir wissen nicht, was derjenige genommen hat. Und generell Medikamente geben wir hier vor Ort gar nicht. Das dürfen wir gar nicht. Sprich, das ist ein klarer Fall für uns. Wir rufen uns den Rettungsdienst dazu. Auch wir gehen ganz normal über die 112. Und dementsprechend fordern wir unseren Rettungswagen Notarzt nach. Und dann geht es so schnell wie möglich ins Krankenhaus, dass eben die Intensivmedizin greifen kann.
Was wäre jetzt das Schlimmste, was hier passieren könnte für dich als Gruppenführer?
Ja, das Schlimmste ist, glaube ich, schwer zu sagen. Es gibt viele Situationen. Also ich sage mal, das Schlimmste wäre, glaube ich, wenn hier tatsächlich eine Massenpanik ausbrechen würde. Weil das ist, glaube ich, eine Situation, wo man reingeschmissen wird, die man erstmal stemmen muss und da erstmal sich einen Überblick verschaffen muss.
Dafür brauchst du auch ganz, ganz viel Personal, ne? Und viele Einheiten, die strukturell sich aufteilen.
Oh, das war nichts.
Das war nichts?
Das war nichts. Nein, hat jemand nur auf den Knopf gedrückt.
Klingelt das, wenn es wirklich was ist?
Das klingelt gar nicht. Man hört noch einmal Piep und dann spricht derjenige im Zweifel schon. Das war jetzt der Ton für einen Funkabbruch.
Also Massenpanik wollen wir nicht haben. Vor allen Dingen brauchen wir da wahrscheinlich mehr Personal hier, ne?
Auf jeden Fall. Also sollte es zu so einer Situation, ich sag mal schon außergewöhnliche Situation, weil das kommt sehr selten vor, bleibt uns auch nur der Weg, über die 112 zu gehen, Bescheid sagen, was los ist und dann hoffen, dass die Kräfte schnellstmöglich hier auftreten.
Wenn was passiert, ich bin am Start, ausgebildeter Notfallsanitäter, bin auch Mitglied im Kriseninterventionsteam. Also ich biete meine Hilfe dann gerne an und schmeiße das Mikro in die Ecke.
Da werden wir drauf zurückkommen, wenn es so sein sollte. Was wir nicht hoffen.
Ja. Danke dir.
Gerne.
Es ist so schön, dieses Gesicht zu sehen, 43,5 Jahre später. Hallo Michi Beck von den Fanta 4.
Hallo Tobi Schlegel, Ex-Viva,
ja.
Jetzt Lebensretter. Es sind nur 29,5, würde ich sagen. Es war, ich glaube, so 95 rum, 96 haben wir uns das letzte Mal gesehen.
Aber es war gefühlt, also für mich ist es so, es ist gefühlt ein anderes Leben.
Ja, ja, für dich auf jeden Fall, für uns das Gleiche, nur mit Rückenbeschwerden.
Wäre natürlich die Frage, wenn es nicht so gelaufen wäre und ihr hättet auch irgendwann mal die Reißleine gezogen, keine Musik, was wärst du geworden? Gibt es so einen Plan B? Also ich weiß, du hast ja irgendwie was mit Betriebswirtschaft oder so, war das nicht?
Ja, also Betriebswirtschaft hört sich schmeichelhaft an für das, was ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich meine Kaufmannslehre gemacht als Kaufmann im Groß- und Außenhandel im Stahlgewerbe. Einfach, weil ich nichts anderes gekriegt habe und irgendwie, ja, das war, ich musste mir sozusagen, ich habe damals dann noch als wahrscheinlich Endteenager bei meinen Eltern gewohnt, bin von der Schule verwiesen worden und musste irgendwas machen, damit ich dort weiter wohnen durfte. Und dann habe ich die Lehre angetreten und und sozusagen war das aber nie der Plan. Insofern ist tatsächlich Musik wirklich Plan A gewesen. Und ich habe schon dann während dieser Lehrzeit dann auch angefangen, in so kleineren Clubs aufzulegen. Und wäre wahrscheinlich irgendwie so ein gealterter DJ, der im Bestfall in irgendwelchen Strandbars auf Ibiza oder so für die Leute zum Boozy Lunch bedeutungslose Hausmusik auflegen würde. Das wäre.
Wenn es überhaupt keine Musik wäre, hättest du, also Stand jetzt, was würdest du machen, wenn man dir die komplett verbieten würde, die Musik?
Ach so. Das ist wirklich eine sehr hypothetische Frage. Ich habe keine Ahnung. Wirklich.
Also Leute im Rettungsdienst brauchen wir immer.
Ja. Also klar, also sowas wäre eigentlich gut, aber ich kann kein Blut sehen, also nicht so wirklich gut. Insofern wünschte ich könnte das und finde es auch sehr ehrenhaft, jeder, der sowas kann. Ich wäre da wahrscheinlich auch fehl am Platz. Deswegen gut, dass es die Musik gibt und dass sie nicht verboten werden kann.
Gibt es denn irgendwelche Notfälle, die schon mal passiert sind, vor oder auf der Bühne bei euch in eurer 87-jährigen Bandgeschichte?
Es ist eine 35-jährige Bandgeschichte. Und erst letztes Jahr, ich glaube, das häuft sich jetzt auch nach hinten so. Erst letztes Jahr hatten wir einen Notfall auf der Bühne, weil Smudo sich auf der Bühne beim vorletzten Song die Patellasehne gerissen hat und nicht mehr aufstehen konnte natürlich. Und dann da lag wie ein toter Fisch auf der Bühne.
Und mitten im Konzert?
Ja, na, Zugabe, aber ja. Beim vorletzten Stück eben. Weil populär tatsächlich, da gibt es den berühmten Sprung und den hat seine Patellasehne nicht überstanden.
Das ist ja sein Song, also da muss er ja auch richtig abgehen.
Genau. Okay. Und dann haben wir halt so eine Menschensichtschutz gebaut aus Band und so. Und dann kam der Rettungsdienst und hat ihn halt auf der Bahre sozusagen von der Bühne runtertragen müssen.
Habt ihr weitergemacht danach oder Konzert zu Ende?
Smudo meinte, oh, ey, ist egal, komm, ich mach das noch im Liegen, weil wir wollten noch zusammenspielen. Das ist halt wichtig, so das Highlight immer vom Konzert am Schluss.
Dave Grohl-artig dann noch trotzdem Bein gebrochen und weiterspielen, halbes Konzert.
Ja, aber es war einfach, es ging nicht. Es war wirklich, der hat ja tierische Schmerzen gehabt und konnte einfach überhaupt nicht aufstehen. Und er sagt, ja, mach ich im Liegen. Fand ich irgendwie ja auch echt ehrenhaft von ihm, aber haben wir dann abgebrochen.
Und gibt es privat bei dir? Musstest du schon mal einen Rettungsdienst irgendwie anrufen?
Nee, Gott sei Dank für mich selber nicht. Letztes Jahr auch hat meine große Tochter, die Romy, die ist die Treppe runtergefallen zu Hause und hat sich so derb den Zeh dabei umgedreht, dass der Rettungsdienst kommen musste. Und da war auch dann auch noch, wir wohnen oben im höheren Stockwerk und da war an dem Tag auch noch der Fahrstuhl kaputt und wir waren nicht zu Hause. Das kam alles zusammen. Das war aber Gott sei Dank das einzige Mal, dass bei uns zu Hause der Rettungsdienst anrücken musste.
Und wüsstest du, was zu tun ist, wenn ich jetzt hier umkippen würde? Wüsstest du, was du machen musst?
Ja, also eben nicht so richtig. Und da haben wir auch nach diesem letzten Notfall drüber geredet alle, dass es ja eigentlich schon gut ist, wenn man weiß, so diese Handgriffe und stabile Seitenlage und all das. Und ich hatte ja mal auch, ich habe auch einen Bootsführerschein, dafür musste man auch diesen Kurs da nochmal machen. Aber auch das, ich glaube, das sollte man wirklich alle paar Jahre machen, wenn man eine Familie hat. Weil ehrlich gesagt wäre ich so ein bisschen hilflos. Ich weiß nicht mal nur so ungefähr, wie diese stabile Seitenlage geht mit Einklappen und angewinkelter Arm auf unterm Kopf und so. Aber
und reanimieren, drücken?
Ja, nee, da hört es schon lange auf. Reanimieren, um Gottes Willen. Keine Ahnung. Also Mund zu Mund ist gar nicht so, nur aus so amerikanischen Krimi-Filmen, wie das geht, dass man halt irgendwie die Nase zuhält und reinpustet. Aber auch das würde wahrscheinlich nach hinten losgehen bei mir.
Du kannst auch in die Nase pusten, aber 112 kriegst du ja gewählt auf dem Telefon dann.
Ja, also das kriege ich hin. Mit dem Telefon kann ich ziemlich gut umgehen.
Jetzt hier Jamel Rock den Förster. Letzte Frage. Was bedeutet dir das, hier aufzutreten?
Super finde ich das. Ich finde super, dass wir auch gefragt wurden, weil wir uns ja selbst seit bestimmt 15 Jahren für den Verein Laut gegen Nazis stark machen und immer Gästelisten spenden, obligatorische sozusagen nehmen, die wir dann am Ende der Tour an Laut gegen Nazis spenden. Das machen wir schon sehr lange. Auch darüber hinaus unterstützen wir die Smudo vor allem durch Beiträge, Wortbeiträge oder halt, wenn es irgendwelche Veranstaltungen gibt. Und eben finanziell machen wir, was wir können. Und Jamel Rock den Förster ist ja so eine Institution gegen rechts, weil hier oben ja leider hier im Nordosten halt schon traditionell immer sehr braun angehauchtes Bundesland, will ich nicht sagen. Aber es gibt halt sehr viele Leute, die halt in die Richtung denken. Und von dieser Familie haben wir schon sehr lange gehört und halt auch, wie das hier gewachsen ist und wie toll, die das hier aufgezogen haben. Allein, dass wir hier jetzt gerade im Moment im Musikzimmer des Paares sitzen dürfen, die das ganze Haus sozusagen auch als Backstage für die Bands zur Verfügung stellen, finde ich eine ganz große Sache und ganz mutige Sache früher auch gewesen. Jetzt ist natürlich viel Polizei hier und viel Sicherheit. Aber das ist eben, ich finde es ganz wichtig, eben das als Zeichen zu haben, dieses Festival. Und dass wir jetzt hier auch unseren Beitrag leisten dürfen, nachdem sehr viele große Bands, Ärzte, Hosen und was weiß ich, wer alles hier schon gespielt haben, das auch mal tun dürfen, finde ich sehr schön.
Michi Beck, vielen Dank. Und wie schön, dass man sich mal wieder gesehen hat.
Ja, ebenso. Freut mich auch. Und toll, dass du das machst, Tobi. Finde ich gut.
Danke dir. Ich habe noch eine wichtige Person aus dem Rettungsdienst getroffen, weil kenne ich schon vom letzten Jahr. Niklas, hallo.
Moin.
Als was bist du heute hier?
Ich bin heute als Rettungssanitäter hier auf dem Festival und guck mal, wie das heute wieder wird.
Du hörst schon, hier gibt es Ansagen im Hintergrund. Das heißt, das Festival geht jetzt auch wirklich los. Du kriegst davon aber nicht so viel mit, oder?
Nee, heute leider nicht. Mal gucken, ob es morgen besser wird. Heute bin ich irgendwie fahrzeuggebunden und muss gegebenenfalls los.
Also du bist nicht der, der dann rumläuft und guckt und an der Bühne steht und so, ne?
Nee.
Falsches Los gezogen oder was ist los?
Ja, heute war das Falsche los. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Mal gucken, ob es morgen besser wird.
Sag mal, wir reden über Einsatzgeschichten. Gibt es bei dir einen Einsatz, den du nicht vergessen wirst?
Ja, tatsächlich schon. Das war, ich glaube, während Covid, also während Corona, das war eine Reanimation, wo wir noch da waren. Der hat mit uns gesprochen, hat die Augen verdreht und war dann auf einmal weg, wo ich verzweifelt versucht habe, den Puls zu fühlen. Und halt blöderweise keinen gefunden habe.
Atmung wahrscheinlich auch nicht mehr.
Genauso wenig da. Es war ein super Zusammenspiel unter den Einsatzkräften. Das war auch Hilfsorganisation untergreifend mit dem ASB zusammen. Es hat super funktioniert, das Zusammenspiel. Die Person lebt auch wieder, der geht's gut. Hat sozusagen einmal im Krankenhaus das volle Paket bekommen, hat demnach eben einen Herzschrittmacher bekommen. Und dem geht's auch wieder gut. Also zumindest das, was ich gehört habe von der Nachbereitung von dem Ganzen.
Wie ging es dir in dem Moment, als du wirklich gemerkt hast, weil das ist ja höchst dramatisch, wenn da jemand ist, der so einen schlechten Verlauf hat, der plötzlich bewusstlos wird?
Ich glaube, in dem Moment hat sich irgendwie ein Schalter im Kopf umgelegt und man hat halt in dem Moment einfach funktioniert. Hat sich nicht wirklich viele Gedanken drum gemacht, was mache ich jetzt, sondern man wusste es ja, es wird ja einem eingetrichtert immer wieder und immer wieder auf Ausbildungsabenden, wie man in so einer Situation zu handeln hat. Und danach habe ich es erst so richtig realisiert, als die Person an dem Rettungsdienst übergeben worden ist. Und danach kam dann halt so ein kleiner Downer einmal. Scheiße. Zum einen, der Person ging es richtig scheiße. Und zum anderen auch geil, das lief richtig gut unter den Einsatzkräften. Ich glaube, 2 Wochen danach bin ich nochmal an den Ort, habe mir das Ganze da nochmal angeguckt. Um halt einfach nochmal kurz das Ganze zu Also ich hatte gehofft, dass ich es vergessen kann. Ich weiß es halt immer noch, weil es war die erste Reanimation, die ich hatte. Aber es ist ja ganz gut eigentlich. Auch, dass ich nochmal da war. Ich konnte mit den Einsatzkräften danach und nochmal reden. Wir hatten 1-2 Gespräche danach. Und
da hast du auch mitbekommen, dass es dem Patienten wieder gut geht?
Ja.
Wann hast du das erfahren?
Ja, also das war eine Veranstaltung, dass wir... Sag ich lieber nicht.
Ich verfremde lieber, aber du hast irgendwann mitbekommen, dass das positiv ausgegangen ist?
Ja, vom Veranstalter gab es dann eine Mail, die nochmal an alle Einsatzkräfte, an alle Helfer ging, weil die Helfer haben das ja auch mitbekommen. Da gab es nochmal eine Mail rum, wo es dann eben hieß, der Person geht es gut und halt eben, dass sie nach einer etwas längeren Krankenhausaufenthalt auch das wieder auf 2 Beinen verlassen konnte und auch wieder Sport treibt.
Aber wie gut, weil man erlebt ja schon oft auch tragische Dinge, Dinge, die scheiße gehen. Und dann tut doch eigentlich so eine Geschichte ganz gut, dass man wirklich, dass es so sinnvoll war, dass man da war und dass man was bewirkt hat.
Das hat man tatsächlich gemerkt. Sowohl dem Veranstalter, der war überglücklich darüber, und als auch bei uns.
Bei dir dann auch?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt an sich kein schöneres, also in meiner Erinnerung ein schönes Ereignis, klingt jetzt scheiße, weil es ging da wie im Scheiße, aber für mich ist es eigentlich ein Zeichen, es ist gut, dass wir da sind. Wir machen das Ganze nicht umsonst, auch wenn wir von der Bevölkerung öfter mal belächelt werden oder halt angegriffen. Aber das zeigt halt eben, es muss halt irgendwen geben, der das Ganze macht. Und das hat diese Veranstaltung vor allem gezeigt. Und ich glaube, da kommt der Rettungswagen jetzt.
Oha, es passiert was. Niklas, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass du das erzählt hast. Und ich guck mal, was die Leute da im Rettungswagen gleich machen.
Dank dir. Bitte.
So, der Rettungswagen steht jetzt hier, ist aber noch kein Notfall eingetreten.
Ja, so ist es. Ja. So ist es.
Wer bist du denn?
Ja, ich bin Mario, Rettungsassistent. Und mit den Maltesern Ehrenland bin ich unterwegs auf dieses Festival. Ich finde, damit alleine ein Zeichen zu setzen und diese Veranstaltung einen Sinn zu geben.
Kennst du die politische Brisanz von Jamel und die Geschichte dieses Festivals?
Ich habe mich ein bisschen eingelesen tatsächlich über das Internet und ja. Ja.
Also ein Dorf, das nationalsozialistisch besiedelt worden ist, aber die Lohmeyers wehren sich dagegen, setzen mit diesem Festival ein Zeichen für Demokratie. Und wir reden, bevor es so richtig mal reingeht, auf das Festivalgelände noch so ein bisschen über Einsatzgeschichten. Gibt es da bei dir einen Einsatz, den du so ein bisschen auch, du machst das ja schon lange, ne?
Ja, so ist es, seit Jahren.
Also gibt es einen Einsatz, den du schon lange mit dir rumträgst?
Allerdings eine schöne Geschichte.
Ja, kann auch sein. Bitte.
Ich bin sehr emotional und wir sollten aus Lübeck einen älteren Herrn nach Neustadt fahren, in die Psychiatrie. Er war sehr aggressiv, also wurde uns angekündigt, schlägt gerne, spuckt gerne. Und als wir den Mann im Wagen hatten, habe ich mit ihm hinten Oldies gesungen. Es hat funktioniert, bis nach Neustadt. War schön.
Sag nochmal, was habt ihr gesungen?
Wir haben Oldies gesungen.
Ach, Oldies?
Ja,
gesungen.
Richtig, genau. Ja,
aber da musst du mir doch ein Beispiel geben. Was habt ihr denn da
gesungen? Ah ja, was haben wir gesungen? Von den Beatles, Yellow Submarine. Ich bin nicht so gut in Englisch, aber ich habe es versucht.
Und der Patient, wie ging es dem dabei? Dem ging es natürlich gut, weil er hat gesungen. Aber was war sein Problem?
Sein Hauptproblem war Aggressivität, vielleicht auch Selbstmordgedanken, irgendwas in der Richtung. Also viele Infos hatten wir nicht. Wir waren dann nur die Transporteure in dem Moment.
Ja, aber wann kommt da der Moment, oh, da läuft ein Oldie? War das ein Zufall? Wer fängt dann zuerst an zu singen? Das musst du mir ein bisschen beschreiben. Ich muss dieses Bild fühlen.
Ja, ich versuche mich in die Patienten ein bisschen hineinzuversetzen. Und da lag halt ein alter Mann, der auch selber fertig war mit den Nerven und gar nicht so richtig wusste, wie ihm geschah. Und ich habe einfach ein Lied angesummt, was genau weiß ich nicht mehr. Kann auch ein deutsches Lied gewesen sein, ein alter Schlager. Ja, und so fing es dann an. Langsam wurde es immer lauter hinten im Wagen und aus Summen wurde nachher singen.
Ihr habt beide lauthals mitgesungen?
Ja, so ist es. Ganz genau.
Und damit war der Patient ja jetzt nicht geheilt, aber du warst auf jeden Fall sicher, dass du nicht angegriffen wirst im Wagen.
Richtig, genau. So war's.
Ja, so. Taktik.
Das war eine schöne Zeit. Also fand ich total witzig. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach so passiert. Und ich fand
aber das ist interessant, weil das ist ja auch eigentlich auch so ein bisschen der Job, wenn man im Rettungsdienst arbeitet. Man muss ja auch ein bisschen Psychologe sein, ne?
Man ist alles. Man ist Taxifahrer, Friseur, Polizist, Feuerwehrmann.
Friseur?
Friseur muss auch sehr viel aushalten. Was so die Belange...
Ich dachte schon, du musst Haare schneiden, aber das ist ja nicht der Job.
Nein, die Belange der Bevölkerung, ne? Ebenso wie Taxifahrer. Da heult man sich eben mal aus.
Ja. Auch einfach mal eine Hand halten. Bei einer beispielsweise älteren Dame habe ich das auch schon gemacht und das hat die beruhigt und der Druck ging nach unten.
Ja,
sehr wichtig. Und die Angst wurde weniger.
Sehe ich auch so, ganz genau. Sehr wichtig. Also jemand, der Erfahrung im Rettungsdienst hat, der weiß, mit dem Satz etwas anzufangen, man kann einen Herzinfarkt wegreden.
Das klingt jetzt wie ein kleiner Schamane.
Ja, das kann sein.
Aber es hilft wahrscheinlich, den Schmerz ein bisschen zu lindern.
Ja, so ist es, ganz genau.
Therapie, Schulmedizin ist wahrscheinlich dann auch nicht schlecht parallel, ne?
Natürlich nicht, dafür sind wir ja da.
Dank dir.
Ja, sehr gerne.
Ich bin Backstage auf einer roten Couch. Ich habe so einen Flashback in alte Zeiten. Thomas D. ist da von den Fantastischen Vier. Hallo.
Hallo.
Thomas, sag mal, gibt es, weil ich begleite ja hier so ein bisschen die Sanitäter, gibt es bei dir Geschichten aus dem Blaulichtbereich, dass du schon mal mit dem Rettungsdienst Kontakt hattest?
Ja, wir hatten natürlich mit den Fantas früher noch mehr ohnmächtige Fans oder Fans, die aus Gründen, die mir, soll man sagen, aus Hysterie oder weil sie so aufgeregt waren, dann kollabiert sind. Da ist man dann schon auch mal ins Sanitäterzelt gegangen und hat denen alles Gute gewünscht und viel Kraft. Hat
ihrem Zug. Du machst es ja eigentlich noch schlimmer, ja, weißt du, wenn
genau,
die so
hysterisch. Genau, das war total schlimm und die konnten sie nicht wehren.
Voll dumm.
Die lagen da gerade eh schon, kommen wieder zu sich, denken, sind gestorben, weil Thomas D. begrüßt sie aus der Narkose heraus. Hallo, du bist wieder zurück bei uns im Popstar Olymp. Und letztens hatte ich einen sehr, sehr treuen Fan, die kommt immer regelmäßig, wenn wir in Österreich spielen. Und da haben wir auf einem sehr bekannten Festival gespielt, was mir jetzt nicht einfällt, wie es heißt. Egal. Mit Thomas D. Solo and the KBCs. Und da war echt wenig los, aber es war auch sehr heiß. Und dieser eine Fan, mein einer Fan, ist kollabiert. Das war ganz schlimm für sie, vor allem, weil sie da fast die Show verpasst hätte. Aber dank den hervorragenden Rettungskräften haben sie schnell wieder aufgepäppelt und sie konnte dann auch das Konzert gucken.
Das ist interessant, weil ich hatte eben bei Michi Beck, der hatte auch zugegeben, dass er dann gar nicht weiß, was da wirklich zu tun ist in so einer Situation. Wüsstest du das?
Geht so, ne? Der Erste-Hilfe-Kurs ist natürlich viel zu weit weg. Ich hatte dann nochmal einen, weil wir in unserem Dorf jetzt einen Defibrillator haben, da wurde dann auch nochmal kurz eine Einweisung gemacht. Die habe ich natürlich auch wieder komplett vergessen, aber das Gerät erklärt sich von selbst.
Es spricht mit dir, das ist das Gute, wenn du das aktivierst. Aber das ist sehr, sehr gut, weil in dieser Notsituation funktioniert bei ganz vielen der Verstand nicht mehr. Und es ist sehr gut, wenn eine Stimme einem ganz klar sagt, was man zu tun hat.
Das ist ganz wichtig. Ich war mal als Erster an einem Unfallort. Da ist vor uns ist ein Unfall passiert. Und ein Glück, dass mein Kumpel, der neben mir saß, Arzt war. Und wir sind ausgestiegen und ich habe gesagt, okay, du kümmerst dich um die Verletzten, ich regel den Verkehr. Man braucht klare Aufgabenverteilung, muss den Leuten direkt sagen, was sie tun sollen, weil alle sind in dieser Situation ja erstmal überfordert und die meisten reagieren mit so einer Starre. Dass man weiß gar nicht, was man machen soll. Und ich glaube, das Schlimmste ist, nichts zu machen. Deswegen habe ich den Verkehr geregelt. War mir dann lieber, als dort am Ort zu sein, wo dann vielleicht Blut oder Menschen in wirklicher Not sind. Aber dafür haben wir euch, Gott sei Dank, Helfer in der Not.
Aber wenn du den Verkehr regelst, dann finde ich das ja interessant, die Frage zu stellen, weil ich habe ja auch so einen kleinen Jobwechsel auch hinter mir. Könntest du dir vorstellen, wäre das der Polizist gewesen?
Nein, es wäre der Feuerwehrmann gewesen.
Ja?
Warum? Ja. Weil das, Alter, Leben retten. Also reingehen, wo es brennt, wo alle anderen wegrennen, rein und diesen Hund, diesen Mensch, diesen Hamster, diese Katze rausholen, egal was da noch drin ist, ich hole das raus. Das ist das Größte für mich.
Aber du weißt, die Realität ist kein Hollywood-Film, ne?
Ja, ich weiß. Deshalb umso mehr Respekt an alle Sanitäter, Feuerwehrmänner und ich finde auch die Polizei, alle, die sich in den Dienst stellen, anderen Leuten irgendwie zu helfen, zur Seite zu stehen und in Notsituationen da zu sein. Da gibt es ja auch noch mehr natürlich, um Gottes Willen. Da gibt es ja auch noch die, wie heißen diese Jungs mit den Blauen, die bei Katastrophen gerne mal...
THW,
genau. Und jeder, der das freiwillig macht oder hauptberuflich, der hat meinen größten Respekt. Weil die das eigene Leben gefährden, im Fall von natürlich Feuerwehr noch stärker. Aber auch der Sanitäter hat es ja nicht leicht. Und das allerletzte, was es für mich gibt auf der Welt, ist eine Behinderung von Rettungskräften. Da hat einer was ganz deutlich nicht verstanden. Bei mir, wenn ich Diktator wäre, dann gäbe es eine Liste. Ja? Und wenn der anruft und sagt, Entschuldigung, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt und der steht auf der Liste und hat schon mal Rettungspersonal verdrängt oder behindert, dann würde ich sagen, ja, wir kommen dann auch demnächst mal. Ich würde sagen, wer anderen bei der Hilfeleistung behindert, der seine eigene Hilfeleistung verwehrt.
Ich finde das sehr gut, diese Worte, das erinnert mich so ein bisschen, an dir ist so ein Einsatzleiter verloren gegangen. Also Feuerwehr oder Polizei, könnte ich mir vorstellen bei dir.
Ich mir auch, voll. Ich bin letztens in Berlin neben einem Feuerwehrmann hergelaufen und habe zu ihm gesagt, wenn ich nicht Popstar geworden wäre, dann wäre ich Feuerwehrmann geworden. Maximalen Respekt für euren Einsatz. Dann hat er mich erst erkannt und hat sie ihm auch ein bisschen ins Gehirn verspult. Aber ich glaube, er hat verstanden, was ich meine. Das ist wirklich, ich habe da meinen maximalen Respekt.
Thomas, nie zu spät, ne? Also den Sporttest der Feuerwehr, glaube ich, kriegst du noch hin.
Danke, das glaube ich auch. Und tatsächlich, in der Eifel ist es ja so, da hat die Feuerwehr zu mir gesagt, wenn du willst, dass die Versicherung eingreift, dann musst du einfach nur vor das brennende Haus einen Kasten Bier stellen. Dann dauert es etwas länger, bis wir dann quasi da mit den Löscharbeiten anfangen. Und jetzt, was viele noch nicht wissen, ist, ich ziehe jetzt auch nach Hamburg. Ich habe also jetzt einen Ortswechsel vor mir. Und in Hamburg ist es mit der Feuerwehr natürlich mal gar kein so Vergnügen. Ja, auf dem Dorf, da haben wir jetzt ja nicht mal einen selbstfahrenden Pumpwagen. Den muss man dann noch mit dem Traktor, mit dem Pferdefuhrwerk oder mit dem Sportwagen in meinem Fall, dann, wobei ich keine Anhängerkupplung habe, irgendwo dann dahin bringen. Ich glaube, in Hamburg sieht es mal ganz anders aus.
Vor allen Dingen musst du in Hamburg, ne, kenne ich ja, ich lebe ja da mittlerweile, musst du auch Rettungsdienst fahren als Feuerwehrmann. Also, du machst nämlich beides.
Da machst du das ganze Programm. Ist auch wichtig, weil du musst ja auch jemanden wiederbeleben zur Not. Oder, ne, reicht. Gut, wenn dann die Jungs da sind, dann reicht es vielleicht. Mir würde es reichen, wenn ich den aus dem brennenden Haus hole und dann den anderen da auf die Bahre schmeiße und sage, jetzt holt ihn zurück. Aber es ist mit Sicherheit immer gut, wenn man beides kann.
Demokratie wiederbeleben, geht das mit so einem Auftritt gleich hier bei Jamel Rock den Förster? Symbolisch jedenfalls?
Symbolisch auf jeden Fall und wiederbeleben, wir haben sie ja noch. Sie ist ja nicht tot, hoffentlich. Ja, und wir müssen sie am Leben halten. Das ist ganz wichtig. Und dazu braucht der Patient, weil er kränkelt schon ein bisschen, natürlich Unterstützung und förderliche Maßnahmen. Und das machen wir heute. Ich denke nicht, dass es eine Defibrillationsakt werden muss, aber es ist auf jeden Fall eine Erinnerung an das, was unsere Demokratie einerseits auch so fragil hält und andererseits so großartig macht, dass man natürlich auf der einen Seite auch das zulässt, was einem nicht gefällt, weil eben jeder sagen kann, was er denkt oder fühlt, dass man viele Stimmen zulässt und das vergessen viele, wenn sie sich nach einem straffen Regiment, nach einer Diktatur sehen, dass sie wahrscheinlich die Ersten wären, die hier durchs System fallen würden und nicht mehr ihren Film fahren könnten, wie sie es bisher tun. Also eine Demokratie ist etwas sehr Fragiles, aufgrund ihrer Struktur schon, aber etwas, wofür es sich lohnt, zu spielen, zu kämpfen und sich einzusetzen.
Thomas, vielen Dank.
Danke dir.
Ich bin im Sanitäterzelt und es ist was passiert. Was denn? Hier liegt jemand auf der Trage.
Ja, ich bin mit dem Moped ausgerutscht. Ich bin hier auf dem gemähten Gras einfach weggerutscht. Und dann lag ich auf der Seite und jetzt tut selbige weh.
Was genau? Sag nochmal, Schmerzskala 1 bis 10. Wie stark?
Ja, ich würde sagen 3 bis 4. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen... Naja, der Fuß ist verstaucht, schätze ich. Ich habe hier eine Prellung am Becken und der Rücken tut weh hier so ein bisschen, hier die Schulter.
Haben die dir jetzt schon gesagt, was auf dich zukommt?
Nö, noch nicht. Also wir kühlen jetzt erstmal, dann gucken wir.
Haben sie noch nicht gemacht?
Nö.
Okay. Ich frage mal nach.
Wird amputiert?
Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Hast du schon gezeigt, wie das aussieht? Ja. Kannst du mir das einmal zeigen?
Ja. Also, upsi, das hier ist die Prellung. Krieg ich langsam Farbe oder nicht? Weiß ich nicht. Und der Fuß hat schon Farbe. Der hat schon so ein bisschen lila gekriegt. Naja, und so.
Deine Einschätzung?
Ja, das wird morgen ordentlich blaue Flecke geben. Und das wird er spüren, dass er vom Rad gefallen ist. Abortiert wird nicht, nur im Notfall.
Wie lange wird er hier bleiben müssen, was schätzt du?
Nein, ich denke ein paar Minuten noch, dass es das Kühlen ein bisschen wirken kann, damit er nicht draußen rumläuft. Das war mein Ziel. Ne?
Ich muss bis Sonntag bleiben.
Muss gar nichts, ne?
Wir sind hier Stromcrew.
Das heißt, ohne dich läuft hier kein Strom, oder was?
Sozusagen, ja. Ja.
Okay, dann müssen wir ihn fit spritzen, ne? Egal, was kommt.
Muss das jetzt losgehen, ne? Hilft alles nichts.
Alles Gute dir.
Danke.
Und noch ein Notfall. Was ist hier passiert?
Ich war bereits vor Beginn des Festivals zu dämlich, auf dem Campingplatz langzulaufen und direkt in der Kuhle schön umgeknickt. Aber wird schon wieder.
Der Freund, darf ich sagen Freund? Ja. Ja. Hält hier den Fuß fest mit einem Kühlpack drauf. Wirkt das schon? Merkst du schon ein bisschen Linderung?
Ist auf jeden Fall angenehm. Kann man so machen. Ja.
Hast du dir schon gedacht, wie doof kann man sein, bevor das Festival richtig losgeht, so einen Stunt hinzulegen?
Absolut nicht. Gar nicht, nö. Das hätte mir auch passieren können.
Hat sich die Planung dann für heute geändert?
Auf keinen Fall. Geht genauso weiter wie sonst.
Wie denn? Was ist geplant heute?
Spaß haben, gute Zeit haben, gegen Nazis aktiv sein. Ja.
Auch in die ersten Reihen gehen?
Wahrscheinlich nicht, aber das wäre auch sonst nicht so der Plan gewesen.
Die Kollegin ist hier gerade dran mit einem Sam-Splint, das dient der Stabilisierung. Du, erzähl mal, was du da machst. Wir können das ja nicht sehen.
Ja, ich forme gerade an dem gesunden Bein von der Patientin einmal den Sam-Splint so an, dass der gleich am kaputten Fuß nicht drückt und einfach perfekt sitzt. Der hat so eine kleine Aluschiene drin und die kann man so ein bisschen formen, weil das ja sehr dehnbar im Material ist, ne? Genau.
Damit können wir sie dann wieder aufs Festival entlassen und sie ist dann sozusagen gestützt mit Sam Splint, kann sie rumlaufen.
Genau. Ist zwar nicht so angenehm, aber besser als gar nichts.
Wird ein bisschen humpelnd sein, ne?
Boah, du, das wird schon irgendwie alles gut. Das passt schon.
Humpelt gegen Nazis.
Exakt, das ist das Motto.
Du bist an ihrer Seite?
Ja, und da werde ich auch bleiben, auch das Festival über. Aufpassen, dass sie nicht nochmal stolpert.
Alles gut euch.
Dankeschön.
Jetzt wollen wir natürlich den Test machen. Du bist mit der Schienung, mit diesem Sam Splint in den Schuh rein, kannst ihn gar nicht mehr richtig zumachen.
Also es ist eher mehr schlecht als recht, aber irgendwie kommt man jetzt hauptsächlich erstmal zum Zelt und dann mal gucken. Halbe Stunde Fuß hochlegen, dann sieht die Welt vielleicht auch schon anders aus.
Komm mal hoch, ich will mal sehen, wie du gehst damit.
Spannend. Besser als gedacht.
Ja, doch. Sieht doch okay aus. Also ich glaube, ich würde dich so gehen lassen.
Dankeschön. Ich mich auch.
Aber du hast den Schuh wirklich nur halb an, ne? Das war's.
Ich hacke es draußen an, das geht nicht.
Wir gehen nochmal rein ins Zelt. Der Herr mit dem Motorrad, ne? Und dem dicken Fuß liegt noch hier. Es werden die Vitalfunktionen überprüft. Wie sieht's aus mit der Sättigung? Pulsoxy ist ja dran.
97, also ziemlich gut.
Ja, 97 ist okay von der Sauerstoffsättigung. Hast du einen Druck?
Einen Druck habe ich noch nicht, aber der Puls liegt bei 73.
Okay, man muss sagen, du kannst gerade nicht gut sprechen, deshalb ist das ein bisschen schwierig. Ich lasse dich einfach mal machen. Du fühlst dich gut betreut soweit?
Boah, läuft alles, Chico.
Und ich sag, also solange die Patienten noch reden können, bin ich immer glücklich.
Ja, läuft.
Es ist wie alte Schulkumpels wiedersehen. Andi Y. von den Fantastischen Vier. Hallo. Mit mir hier auf der Couch, Backstage bei den Lohmeyers. Was ist das hier, der Empfangsraum, das Wohnzimmer?
Ja, auf jeden Fall das Kaminzimmer.
Das Kaminzimmer, ja.
Hier ist ein Ofen, ja, der sieht gemütlich aus. Im Winter ist der bestimmt aber auch nötig. Weil
aber lass mal jetzt nicht anschmeißen.
Ja.
Du wolltest mir gerade was sagen, aber da meintest du, ey, schmeiß das Mikrofon mal an.
Das Mikrofon an, ja. Also ich habe gerade erfahren, dass der Tobi so richtig Hardcore-Sanitäter ist und so zwei oberste Stufe Notfallsanitäter. Und da dachte ich, muss ich mal auspacken, weil ich bin so ein Kleinsanitäter. Ich war bei der Bundeswehr und habe gedacht, das Beste, was man da machen kann, ist Sanitäter werden, weil da lernt man was, was man brauchen kann und das ist relevant.
Ist nicht sofort der Erste an der Front?
Nee, man ist der Erste an der Front, der abgeknallt wird. Also von daher ist es im Militärischen jetzt nicht so ein dankbarer Job, weil die Genfer Konventionen sagen zwar, das ist nicht okay, aber die psychologische Kriegsführung sagt, das ist super, wenn man die Helfer killt. Ne? Ja, aber das Ding ist, was du gesagt hast, ne? Irgendwie ein Job mit Relevanz, ja, etwas Sinnvolles machen, das kam mir auch so vor. Bei der Bundeswehr dachte ich, das ist ideal, das wünsche ich mir als Liebstes und ich habe es tatsächlich durch die Bewerbungsverfahren und so hingekriegt, dass ich auch Sanitäter werden durfte.
Und dann bist du jetzt quasi Rettungssanitäter noch immer, weil den Titel kann dir ja keiner nehmen, oder was war das?
Nö.
Ersthelfer?
Ja, ich bin halt ein qualifizierter Ersthelfer, kann man sagen. Ne? Also ich weiß noch, was stabile Seitenlage ist, was Reanimation ist und so weiter.
Und das würdest du auch hinkriegen? Könntest du drücken, Thomas jetzt hier hinten umfällt?
Ich könnte es ernsthaft versuchen, sag mal so. Ich würde mich das auch trauen.
Das wäre auch ein bisschen deine Pflicht, ne? Weil du hast ja die Ausbildung genossen. Exakt, deshalb musst du auch eigentlich dann was tun. Ne?
Ja, das ist richtig. Und ganz lustig, kaum hatte ich meine Ausbildung da abgeschlossen, gab es auch tatsächlich zwei Ersthelfer-Jobs für mich direkt zu tun auf offener Straße. Ne? Ein Unfall, ja, wo einer am Randstein lag und nicht klar war, ob der die Wirbelsäule gebrochen hat, und ein anderer, der einen epileptischen Anfall mitten im Bahnhof gehabt hat. Plötzlich gab es zwei Fälle, wo ich direkt hier auch dieses, wo du sagst, ja, da bist du auch ein bisschen Chef, musst sagen, hey, mach mal dir und hol mal Hilfe und so weiter. Ja, das habe ich dann tatsächlich direkt machen müssen und habe es auch gekonnt.
Weißt du noch, nehme ich mal da mit in die Situation, weißt du genau, was du da gemacht hast?
Ja, also bei dem Unfall, wo der auf dem Bordstein lag, der Mann, der wurde angefahren und der Fahrer beging Fahrerflucht. Also, und es war das typische Bild. Ja, da stehen ein Haufen Menschen drumherum und da weiß man, da ist was passiert. Und ja, dann ein Arzt war schon benachrichtigt, aber ich habe dann halt noch veranlasst, dass der mit so einer Foliendecke zugedeckt wird und dass niemand ihn anfasst. Ja, dass niemand jetzt versucht zu helfen, bevor nicht die wirklichen Sanitäter da sind und den qualifiziert mitnehmen können.
Du sprichst über diese Zeit so feurig. Wie konnte das mit der Musik passieren dazwischen? Warum bist du nicht die Sanitätsleiter hochgeklettert?
Naja, also Bundeswehr, Sanitäter, das war jetzt nicht alles, was ich vorhatte, so als junger Mensch. Danach habe ich technische Informatik studiert, habe das Studium abgebrochen, um dann mit meiner Band, mit den Fantas, nur noch Musik machen zu können.
Und sagen wir mal, ihr würdet sagen, es reicht mit dieser Musik, ne? Es würde dir auch zum Halse raushängen. Könntest du dir vorstellen, noch ein bisschen Sanitätsluft zu schnuppern?
Boah, das ist eine gute Frage. Habe ich mich tatsächlich noch nie gefragt. Auch wenn ich mich schon öfter gefragt habe, ob das mit den Fantas wirklich noch sein muss oder nicht. Das geht sicher allen von uns so. Aber, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt als alter Sack dem noch so gewachsen wäre. Es ist auch eine.
Körperlich jetzt.
Körperlich, aber vielleicht auch psychisch. Ne? Also so richtig als Notfallsanitäter bei schweren Unfällen und so, wo abgefetzte Gliedmaßen überall rumliegen und so, ist auch nicht so easy.
Ja, es kann der eine Einsatz kommen, der einen dann aus der Bahn wirft. Habe ich schon bei Kollegen miterlebt. Ne? Das ist auch generell das Ding, dass die Leute nicht lange leider im Rettungsdienst bleiben, weil es halt so die Leute so verfeuert. Ne?
Das kann ich mir eben vorstellen, und deshalb bin ich mir jetzt so gar nicht sicher, ob ich in meinem Alter das jetzt noch ernsthaft aufnehmen würde.
Aber danach wärst du wirklich reif für die Rente. Also eigentlich
dann zu Recht, ja.
Vielen Dank. Ey, ich wünsche euch einen guten Auftritt.
Darfst du auch noch musikalische Fragen fragen?
Ja, sag mal, was habt ihr euch vorgenommen, gleich auf der Bühne und so? Wie bedeutsam ist euch das hier zu spielen?
Tatsächlich finde ich das ganz toll, dass wir das eingegangen sind, dass wir das gemacht haben, zugesagt haben, jetzt hier halt in unserem kleinen Setup spielen. Ja, das hat technische und auch finanzielle Gründe, weil es kostet halt auch mehr, wenn wir mit der großen Band ankommen. Und nun, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in der Zeit, weil das ist einfach so ein kleines Festival. Es geht um die gute Sache auch, ja. Ich mag das, mag den Gedanken, hatten wir schon lange nicht mehr so.
Und ihr seid ja auch nicht wegzudenken, also ihr seid ja eine Konstante, auch so die großen deutschen Bands, ihr wollt nicht zurücktreten, es kommt immer wieder ein neues Album, immer wieder eine neue Tour irgendwie, immer wieder ein Comeback. Wie fühlt sich das an? Also ist es jetzt ein Comeback oder ist es, ihr wart eigentlich schon immer da und seid nie weg gewesen?
Naja, also für mich fühlt sich das nicht nach einem Comeback an. Na, dass die Abstände zwischen den Alben größer werden, das ist, würde ich mal sagen, natürlich für eine Band in unserem Alter. Und dazwischen haben wir einfach auch wirklich viele Auftritte gemacht. Ne? Also aus unserer Perspektive ist das sehr aktiv, was wir da machen. Wenn wir auch vielleicht etwas größere Ruhephasen dazwischen haben als früher. Ich meine, immer zum Vergleich, früher haben wir im Jahrestakt Alben und mehrere Touren gemacht. So war das am Anfang. Und davon sind wir natürlich weit entfernt. Die Schlagzeile könnten wir so nicht mehr leisten.
Weil es auch Spuren hinterlassen hat?
Naja. Also
weil ihr auch danach gemerkt habt, ihr seid zwar noch jung, aber das tut einem generell nicht gut. So eine hohe Schlagzahl.
Naja, es hat sich ganz natürlich verlangsamt, weil es ist auch ein kreatives Problem. Ja, am Anfang hat man wirklich ganz viele Ideen und ganz viel Output und man glaubt vielleicht, das hört nie auf. Das hört aber auf. Ja, dann hat man irgendwann alles gesagt, was man so dringend sagen wollte. Und dann muss man sich erstmal weiterentwickeln. Das Leben muss neue Fragen aufwerfen. Dann hat man wieder was zu erzählen. Ja, aber die Taktung wird einfach, glaube ich, wirklich naturgemäß langsamer. Das ist nicht, weil wir zu doof sind oder so.
Ich merke, ihr seid nicht wegzukriegen. Und weißt du, was ich besonders schön finde? Damals beim Musikfernsehen, ne? Beim Viva. Da war es tatsächlich so, dass du ja immer der Elektroniker warst. Du warst der Typ im Hintergrund. Ne? Und bei Interviews warst du natürlich immer der, der am wenigsten gesprochen hat.
Richtig.
Wahrscheinlich hat dich das auch gefreut. Aber ich habe noch nie so lange wie jetzt mit dir geredet, obwohl wir bei Viva mehrmals aufeinander getroffen sind.
Ja, und das ist klar. Wenn wir in der Viererkonstellation sind, reden die anderen mehr. Die haben da auch einfach mehr beizutragen, tatsächlich. Ne? Mit mir kann man sich auch gut unterhalten, aber über speziellere Themen. Also wir könnten jetzt auch noch über Computer, über elektronische Musik, über den Stand meiner Forschung innerhalb der elektronischen Musik könnten wir Tage reden. Überhaupt kein Problem. Da ist eine Menge da. Aber es kommt ja immer auf die Situation an und was da angemessen ist.
Das lassen wir lieber, aber es war mir trotzdem eine Freude. Vielen Dank.
Danke, sehr gern.
Bin auch immer Backstage und Birgit ist da. Birgit Lohmeier, die Gastgeberin sozusagen. Man sagt ja immer, man will euch Kraft geben mit diesen zwei Tagen. Ne? Und alle Ehrenamtlichen machen das so, weil sie auch von der Sache überzeugt sind. Die Bands machen das. Die Leute kommen hier hin zwei Tage lang. Den Rest seid ihr hier alleine. Reicht die Kraft denn aus, die ihr hier bekommt?
Für was?
Durchzuhalten.
Ja, sicher, die Kraft, die wir hier bekommen, ist ganz wichtig für uns. Aber es ist natürlich nicht die einzige Kraftquelle. Ne? Wir haben schon einfach die Energie in uns, das zu tun, was wir tun und das Engagement weiter zu verfolgen.
Bist du zufrieden, was die Arbeit der Sanitäter angeht? Das muss ich ja immer fragen.
Natürlich. Wir haben ja schon seit Jahren hier die Malteser als unterstützende, wie sagt man das eigentlich? Kranken, keine Ahnung, wie heißt es? Sanitätsdienst, genau. Ja. Genau. Und das funktioniert wunderbar, die Absprachen. Und die sind zuverlässig.
Hast du im Kopf, was hier schon für Notfälle passiert sind?
Nee, das ist nicht meine Baustelle. Nee.
Hast du jemals irgendwas vor oder hinter der Bühne gesehen, dass es einem hier nicht gut ging? Weil ich finde, es ist ein ganz besonderes Festival, dass hier so eine Energie herrscht, dass die Leute auch so sehr auf sich aufpassen, dass nicht wirklich viel passiert im Vergleich zu anderen Festivals. Mhm. Habe ich jedenfalls das Gefühl.
Davon gehe ich eigentlich aus, weil wir eine wahnsinnig harmonische Stimmung hier haben. Die Leute, die hierher kommen, kommen nicht, um sich sinnlos irgendwie zu betäuben, zu betrinken oder sonst irgendwas zu veranstalten, geschweige denn sich zu prügeln. Also sowas hatten wir hier noch nie und werden wir sicher auch nicht haben.
Du hast mir die letzten Jahre immer mal wieder erzählt, dass es auch nicht so einfach ist, hier durchzuhalten, ne, für euch. Und dass ihr manchmal auch überlegt, ihr wisst gar nicht, wie lange ihr das macht. Stimmt das so? Ist das so ein Grundgefühl? Oder würdest du sagen, das geht noch jahrelang so weiter?
Ich kann mir gar nicht, also ich erinnere das gar nicht, dass ich das mal so formuliert hätte. Also es ist so, dass wir hier unsere Heimat haben. Das ist unser Traumhaus, in dem wir jetzt leben seit 20 Jahren. Das geben wir natürlich nicht auf. Und daran hängt natürlich auch, die Flagge für die Demokratie zu zeigen. Weil unsere Nachbarn hier werden sich nicht verändern wahrscheinlich. Die werden nicht wegziehen. Und selbst wenn, ziehen die nächsten rechtsextremen Familien hier ein. Also die Aufgabe bleibt bestehen und die machen wir so lange, die nehmen wir uns so lange, wie wir es können.
Die Frage wäre ja, ob man irgendwann auch mal das Leben ein bisschen mehr genießen kann und sozusagen den Staffelstab weitergibt.
Wir sind dabei, jetzt tatsächlich mit Menschen aus unserer Helfer-Crew sowas zu initiieren, dass da immer mehr Leute wichtige Aufgaben übernehmen in der Organisation des Festivals und das dient natürlich unserer Entlastung, ja, und das ist schon sehr hilfreich.
Hast ja jetzt schon, du weißt ja eigentlich auch nie so wirklich, wer kommt, hast aber schon so ein paar gesehen. Auf wen freust du dich hier besonders?
Auf alle. Ich hab keine Favoriten.
Das machst du immer, ne? Das ist so ganz diplomatisch.
Meine Favoriten sind alle schon tot. Die können wir leider nicht mehr einladen. Das wären dann auch eher internationale Interpreten gewesen. Also insofern, ich freue mich wirklich auf alle, die hier kommen, die Chance nutzen, auf unserer Bühne ihre Stimme zu erheben gegen rechts. Also ich bin da wirklich leidenschaftslos und sage, klar gefällt mir die eine Musikrichtung besser als die andere, aber es sind alle willkommen hier und alle sind toll.
Freust du dich auf Horst Lohmeier auf der Bühne?
Wenn Horst Lohmeier wieder auf die Bühne gehen sollte, freue ich mich natürlich auf den besonders. Allerdings habe ich den ja tagtäglich, der übt ja täglich und ich kenne seine Musik in- und auswendig. Aber wenn er dann mal mit einer bekannten Band auf der Bühne steht, wunderbar, das freut mich für ihn sehr.
Birgit, ich hoffe, dass das weiterhin so ist, dass sanitätsmäßig auf jeden Fall nicht viel passiert. Und ansonsten ganz, ganz viel. Und ganz viel Kraft dir.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke.
Ja. Okay.
Guten Tag. Ich habe noch eine Einsatzsanitäterin gefunden. Hallo, stell dich mal vor.
Moin, ich bin Eski. Ich komme aus Hamburg. Bin dort im Katastrophenschutz und im Sanitätsdienst tätig. Ja, bin seit, oh Gott, wie vielen Jahren? Seit 10 Jahren dabei. Und ja.
Du bist gerade angekommen, ne? Du bist hier so die Ablösung?
Ja, ich bin die Ablösung vor heute Nacht hier auf dem Jamel Rock den Förster. Mit ein paar anderen Kollegen aus Hamburg und noch ein paar Kollegen aus Lübeck und Neumünster. Ja, mal sehen.
Du bist die, die dann in der Nacht von den eventuell angetrunkenen Personen gestört wird?
Ja, wieso nicht? Dafür sind wir doch da. Um die zu betreuen und auch gleichzeitig aber, falls es mal zu einem schlimmeren Ereignis kommen sollte, auch notfallmäßig irgendwie zu unterstützen.
Aber ich meine jetzt, ich stelle mir jetzt so 4 Uhr nachts vor, ne? Kein Programm mehr, jeder sollte eigentlich schlafen, ihr versucht auch zu schlafen und dann gibt es doch Leute, die bei euch vorbeikommen könnten.
Ja, können sie gerne kommen. Ja. Bringen wir ein Käffchen und haben ein kleines Gespräch. Ja,
ich merke schon, dich kann das gar nicht schocken.
Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich bin da ganz entspannt, was das angeht.
Wenn du so lange dabei bist, gibt es denn Einsätze, die du nicht vergessen hast? Hast du ein Beispiel?
Ja, es gibt verschiedene Sachen. Was ich ganz cool fand, war 2015, als wir eine Flüchtlingsunterkunft hatten, wo die ganzen Flüchtlinge aus Syrien kamen. Da gab es an einem Tag, wo ich dabei war, waren in einem Bus mehrere Flüchtlinge. Und um mit denen zu kommunizieren, gab es ein paar Probleme, weil viele von denen nicht wirklich Englisch sprachen. Wir haben es mit Hand und Fuß versucht. Und dann habe ich gesagt, ja, spricht denn irgendjemand zufällig Türkisch, weil ich auch Türkisch spreche? Und dann war da unter den Flüchtlingen einer. Und der hat dann, was ich auf Türkisch gesagt habe, hat er auf deren Landessprache übersetzt. Und so konnten wir ganz vielen Leuten erklären, was hier los ist, wo sie hin können, was für Pflegeprodukte sie haben, wo sie essen können und wie das Ganze jetzt erstmal abläuft an der Flüchtlingsunterkunft. Also das ist mir ganz positiv in Erinnerung geblieben.
Und das ist total hilfreich, also gerade auch im Großstadtbereich, wenn man da im Einsatz ist. Also wie oft hätte ich mir da eine wie dich gewünscht, die kommunizieren kann mit den Menschen und auch Türkisch spricht so.
Ja, das war auch sehr cool. Das Besondere, dass wir auch jemanden da gefunden haben, der auch sehr gut Türkisch sprach und dann auch übersetzen konnte. Also es gab immer mal wieder ein paar von den Flüchtlingen, die auch Englisch sprachen, war auch sehr cool. Dann konnte man auf Englisch mit denen kommunizieren, aber relativ viele haben natürlich alles verloren und waren erstmal überfordert. Und wenn du dann mit deren auf der eigenen Sprache sprechen kannst, ist das natürlich noch besser. Hatten wir damals niemanden, bis auf den einen Flüchtling, der dann super cool neben mir stand und alles sehr gut übersetzt hat. Also da waren wir glücklich.
10 Jahre hast du gesagt, ne? Das ist die Zeit, die du dabei bist. Wie behält man sich da das Feuer? Warum macht man das so lange?
Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein inneres, ich möchte helfen, so. Irgendwie hat man Lust drauf, es kommen immer mal interessante Sachen mit dabei rum, wo man dann sagt, boah, das macht schon irgendwie Spaß. Und ansonsten, ich glaube, das sind Menschen einfach wie ich und wie andere, wie meine Kollegen, die einfach gerne Leute anderen helfen. Also
ich kämpfe ja so ein bisschen dafür, mehr Mädels in den Rettungsdienst. Ne? Warum ist das nicht so und wie könnte man das beheben?
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es nicht bei den Mädels in der Schule schon so präsent gezeigt wird. Also relativ typisch, was zu meiner Zeit damals war, waren immer so Jobs für Mädels, wo gesagt wurde, ja, Krankenschwester, Krankenpflegerhelfer in der Apotheke oder medizinische Fachangestellte oder du kannst Arzt werden, wenn du studieren möchtest oder du wirst Jurist oder du wirst Lehrerin, weil Lehrerin war ganz, ganz typisch auch und ich kenne auch ganz viele, die danach Lehrerin geworden sind. Aber so wirklich so, willst du mal im Rettungsdienst arbeiten oder hast du mal Lust, ein Notfallsanitäter werden und sowas. Es wurde nicht wirklich gepusht und es wurde auch nicht wirklich präsentiert und es wurde nicht wirklich Werbung dafür gemacht, was sehr schade ist, weil wir diese Leute auch dringend brauchen.
Kannst du einen kleinen Aufruf starten jetzt?
Ich jetzt? Werdet alle sofort Sanitäter. Nein, aber
Sanitäterinnen.
Ja, auch. Jeder, wer Lust und Zeit hat, sollte sich definitiv vielleicht bei einer Hilfsorganisation informieren. Gibt es mehrere und wenn man noch nicht so sicher ist, was man machen möchte, vielleicht mal nach einem Praktikum fragen und mal schauen, wie es dann für einen ist. Ist natürlich auch nicht für jedermann was, aber wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Leute helfen wollt und da auch Lust und Zeit dafür habt und auch wirklich das mögt, ist ein geiler Beruf mit vielen verschiedenen Erfahrungen, mit vielen verschiedenen Geschichten, die man da sammeln kann. Meldet euch.
Und das glaubt man dir sofort, weil du wirkst überhaupt nicht so, als müsstest du jetzt hier Werbung machen und als wäre das aufgesetzt, sondern du fühlst das gerade. Also wenn ich in dein Gesicht sehe, dann sehe ich genau das.
Ja, auf jeden Fall.
Es Bock bringt.
Es bringt Bock, weil es einfach auch sehr interessante Geschichten sind. Das ist nicht so ein 9-to-5-Job, wo man einfach jeden Tag das Gleiche erlebt. Es gibt ganz viele andere Kollegen und Kolleginnen, die das bestimmt quittieren können, was ich jetzt erzähle. man hat immer mal was anderes, weil man verschiedene Menschen, verschiedenen Herkünften, verschiedene Religionen, verschiedene Backgrounds, verschiedene Sprache trifft und es macht alles nochmal super interessant.
Kannst du einmal sagen zum Schluss, das muss ich natürlich schamlos ausnutzen, ihr hört gerade den Podcast Zwei Retter, eins Mikro auf Türkisch.
Boah, es fehlt mir das Türkische. Ich muss überlegen.
Ich habe die Zeit.
Ich weiß jetzt das exakte türkische Wort für Retter nicht, aber für jemanden, der Hilfe gerne leisten tut.
Ja, dann nehmen wir den, also den Begriff.
Und Mikro, Mikrofon. Ich glaube, sagen Mikrofon einfach. Ja. Mikro oder so. IKEA Artem Sever bi Mikro.
Das klingt so gut. Kannst du noch einmal?
IKEA Artem Sever bi Mikro.
Vielen Dank.
Bitte.
Smudo, guten Tag.
Guten Tag, Tobias.
Du hast mich gerade begrüßt mit Erfinder der Fantis. Du weißt es noch. Du hast es nicht vergessen.
Nein, es war unvergesslich. Wir hatten Heike Makatsch, Fanta 4-Tag bei Viva gemeinsam und wir haben in drei Orten oder vier Orten, wir sind auch mit zum Jet geflogen, haben wir überall unsere Platte Lauschke vorgestellt und du hast das unter anderem begleitet, quasi im Sender.
Und hast du dich hingeschaltet, also das war quasi die Zentrale.
Und hast du einmal gesagt, wir schalten gleich wieder zu den Fantis. Und dann haben wir später gesagt, dann hast du etwas später und dachten, er hat Fantis gesagt und wir wollten gar nicht so süß sein. Und du hast gesagt, ich glaube, die finden das gar nicht so gut, wenn ich die Fantis nenne. Aber seither nennen wir uns die Fantis, also manchmal die Fantis. Deswegen bist du der Erfinder der Fantis.
Du weißt, dass das eine Situation war, in der ich hochgradig und höchst überfordert war.
Oh, das waren wir ja alle. Wir haben ja, das war das Tolle irgendwie auch an Viva, weil wir alle sozusagen Berufsamateure sind, wir ja auch. Und wir waren, sind alle mehr oder weniger eine Generation. Deutschland ist auch recht übersichtlich, auch Musikdeutschland. Und wir haben alle da gemeinsam irgendwas gemacht. Wir für unsere Band, ihr mit dem Sender, alle, wir haben alle was eingebracht. Und wir haben gemeinsam diesen Tag gestemmt. Das war echt was Besonderes. Also da waren wir alle aufgekratzt. Das war ja auch noch, weißt du, alte Zeit, auf live und so. Dann hieß es, ja, die kommen gleich, wir sind jetzt auf dem Sender und da ist jetzt die unterhalten sich gerade, jetzt werden wir eingeblendet. Und
also null vorbereitet. Ich wusste, okay, du musst irgendwie rüberschalten. Ich musste die Zeit füllen, mit was auch immer.
Das ist ja, hey, das ist doch eh ein Viva-Kracher. Ja. Und irgendwo, irgendwas rausklappert. Nein, das war echt total wild. Jetzt im Nachhinein ist auch diese Doku nochmal erschienen. Ne? Im Nachhinein das auch mal betrachtet, war das echt eine krasse Zeit, Viva.
Die drei Teile hast du dir auch angeguckt, dreimal eine halbe Stunde, ne?
Ja.
Die Viva-Doku?
Genau, habe ich.
Wie hieß sie nochmal? Sag mal. Ich habe doch mitgemacht. Die Viva-Story.
Genau. Ja. Und zu geil für diese Welt, die Viva-Story, genau.
Ja. Irgend sowas. Sag mal, ich bin ja auch so sanitätermäßig unterwegs, ne?
Ja.
Und ich habe von Michi schon die Geschichte gehört mit deiner Patellasehne.
Ja.
Kannst du das mal aus betroffenen Sicht kurz mal schildern, wie sehr hast du gelitten und wie waren die Menschen, die dich versorgt haben, wie waren die zu dir?
Also die Patellasehne, ganz, das ist ja quasi die Kniescheibe ist quasi oben und unten aufgehängt an der Sehne und die untere Sehne ist die Patellasehne, dort wo der Arzt draufklopft, um einen Reflex zu prüfen, dann geht dann der Fußballer-Kick hoch. Die ist mir gerissen beim letzten Sprung bei Populär. Ich dachte noch, als ich Anlauf genommen habe bei dem Lied Populär auf der Bühne, jetzt hüpfe ich noch einmal, willst du wirklich, bist du erst nicht mal der Jüngste und so. Und dann wollte ich hochhüpfen und merke, was mache ich denn? Ich habe gar nicht gemerkt, da war sie schon gerissen, dass ich gar nicht hochgehüpft bin, sondern stattdessen einfach umgekippt auf den Rücken. Im Flug merkte ich schon, Rücken anspannen, Kinn nach vorne, dass ich mir quasi nicht mit in dem Schädel aufkomme. Die Bühne war aber auch, diese Holzbühne, recht weich. Dann lag ich dann da vor 10.000 Leuten aufs Maul gepackt, Show abgebrochen und dann wurde ich von den Sanitätern mitgenommen. Jetzt, was mir aufgefallen ist, ich glaube, die wollten mir nicht zu trinken geben, weil sie dachten, wenn ich gleich in das Messer komme, sozusagen, darf man nicht so viel getrunken haben im Magen, wegen der Narkose.
Du sollst nüchtern sein, ja.
Ja, aber ich habe gerade 2 Stunden Show gehabt, ich hatte so einen Mordsbrand gehabt und ich hatte außerdem auch schon ein bisschen was getrunken auf der Bühne, also ich war auch nicht mehr ganz nüchtern, was diese Nüchternheit angeht. Und ich dachte, wenn das hier was gebrochen ist oder gerissen ist, dann werde ich nicht jetzt, sondern morgen operieren, ich muss jetzt was trinken. Und meine Mitarbeiterin ist dabei gewesen und die hat mir einfach eine Flasche Wasser gegeben, während die beiden Sanitätsfahrer und der begleitende Arzt einfach geschwiegen haben. Mhm. Ich weiß nicht warum, sind ja auch eine Menschen, vielleicht waren sie auch nervös, vielleicht fanden sie auch irgendwie komisch, wussten nicht, was sie sagen sollten. Ich war ein bisschen aufgekratzt und natürlich im Adrenalinrausch, im verletzten Adrenalin und im Bühnenadrenalin. Hingegen dann im Krankenhaus waren alle, da war der Sanitäter, der mich aufgenommen hat, war der erste vernünftige Mensch, den ich getroffen hatte an dem Abend, sozusagen.
Warum?
Ich hatte noch einen anderen Freund mit dabei, einen Gast von mir, der lustigerweise nämlich auch Arzt ist. Der ist, glaube ich, der macht auch irgendwas mit Operationen, ich weiß gar nicht, was für ein Arzt. Und der war nicht in der Lage, das richtig zu diagnostizieren, was ich habe. Der hat da mal in der Kniescheibe rumgefummelt im Rettungswagen und hat mir irgendwas erzählt. Und dann kommen wir da an.
Das ist aber, Entschuldigung, da muss ich mal dazu gehen, das ist aber auch schwierig. Ne? Also wenn du nicht ein Röntgengerät dabei hast, ist das nicht leicht zu diagnostizieren. Ne? Okay. Du weißt halt nicht, ist es geschwollen, ist da irgendwas gerissen, also kannst ja nicht reingucken.
Ja, das stimmt, aber dann, als ich dann wusste, was es war und der Aufnahme, der hat gesagt, das ist sehr wahrscheinlich die Patellasehne, weil der gesehen, die ist oben und oben ist ja auch noch fest, die Sehne konnte er spüren. Aber unten, wenn er die, dann, die war quasi, wenn er sie nach unten gezogen hat, die Kniescheibe ist immer wieder blub, blub nach oben gegangen, weil sie unten nicht festgehalten hat. Da meinte er, das ist es sehr wahrscheinlich. Es hat nichts geknirscht, ich hatte keine Schmerzen. Es war auch nicht sehr angeschwollen. Es war halt, und am unteren Kniescheibe war es ein bisschen angeschwollen. Da meinte er, das war's. Das wird wahrscheinlich das und das passieren, und dieses und jenes. Und dann hat er gleich mit seinem Arzt gesprochen. Die haben gleich gesagt, dann operieren wir morgen um 9, geht los. Das war am Abend um 10. Tja, und dann bin ich da ins Bett gekommen mit verschmitzten Klamotten, habe nichts sonst bei mir gehabt und irgendwie meine Assistentin hat mir noch später ein paar Klamotten gebracht. Und dann habe ich noch eine Reihe Leute kennengelernt, das Narkoseteam, die mit mir gesprochen haben, um zu wissen, um mich quasi zu taxieren, was sie für Mittelchen brauchen, um mich schlafen zu legen. Das war der lustigste Verein von allen, dachte ich auch. Die Menschen sind wie in der Musikwelt, haben Drogenerfahrung. Und denen redet man dann quasi über diese ganze Anästhesie. Was müssen wir machen? Wie wird das betäubt? Haben sie mir erzählt, dass ich erstmal natürlich kriege ich Propofol und auch im Vorfeld noch eine Beruhigungsspritze, um richtig runterzukommen. Aber dann werden sie 4, 5 Punkte nehmen am Bein. Hat mir auch genau gesagt, wo sie einspritzen. Weil hier geschnitten wird, da geschnitten wird, dort geschnitten wird und so. Sie haben auch noch Schätzchen gemacht. Bei so hohem Besuch haben sie extra den großen Operationsraum bekommen. Sie haben da wohl 3, 4, den größten haben sie bekommen. Da werden sie alle ganz happy drum. Und die Nächsten haben erzählt, dass sie im Radio gehört hatten, dass es zum Unfall kam und sich gedacht hatten, dann nehmen wir den wahrscheinlich gleich hier bei uns im Krankenhaus sehen.
Okay, Schnitt, wie bist du aufgewacht? Weißt du das noch?
Es ist wie jedes Mal bei solchen Sachen, ich musste das später auch mal zur Nachuntersuchung auch was unter Vollnarkose rausnehmen lassen, dass man aufwacht und denkt, wann geht's los? Das ist ein Klassiker. Also man wird narkotisiert, dann findet die Operation statt ein paar Stunden, dann viele Stunden später wache ich auf und denke, oh, wann geht's denn los? Und dann merke ich, ich bin schon dran gewesen. Und ich persönlich genieße ja, also das Ding ist ein bisschen absurd, aber ich habe die Zeit genossen im Krankenhaus, hätte nichts zu tun. Ja. Und ich liege einfach nur da und widme mich ganz meiner Genesung. Und das passiert sozusagen im Alltag fast gar nicht mehr, diese Besinnung auf sich selbst. Das fand ich wirklich ganz faszinierend. Und dann auch dieser Zugriff, ich liebe Propofol, wirklich ja. Wahr. Ich mache sehr gerne Magenspiegelungen, solche Sachen. Ich liebe das. Es ist einfach...
Richtig dosiert ist das auch gutes Zeug.
Ja, ein gepflegter Drogentrip auf Krankenschein mit kompetentem Personal, besser wird's nicht. Ja. Und deswegen, also ich meine, ich habe genug Narkosefachleute in meinem Bekanntenkreis vom Krankenhaus, die auch sagen, Propofol ist deshalb auch eine sehr populäre Droge in Medizinerkreisen.
Aber du weißt, dass bei Überdosierung geht sofort die Atmung weg. Das ist eben das Problem. Das ist das Michael-Jackson-Problem.
Ja, deswegen musst du die ganze Zeit immer dabei sein. Deswegen, eine guckt immer die ganze Zeit auf deine Augen, ob die sich bewegen quasi. Es ist immer ein Surfen auf dieser Atmungsstillstandwelle. Aber das klingt jetzt so gefährlich. Das ist aber, Propofol ist ein Segen für die Menschheit, weil es nämlich so gut dosierbar ist, weil es sofort abgebaut ist. Du hörst auf, wacht der Mensch auf. Ja, ja. Das heißt, es ist so richtig schwierig, in den roten Bereich zu kommen. Du musst halt nur die ganze Zeit Supervision haben. Und ja. Du
musst beatmet werden, ne? Und
wenn du sowas alleine machst.
Also wenn du operiert wirst, ne, unter Propofol, wirst du die ganze Zeit beatmet, weil du atmest nicht.
Ach so, ich dachte, das sei zur Sicherheit.
Nee. Das haben sie ja gar nicht gesagt. Nee, du hörst auf zu atmen.
Aber also diese, ich weiß, dass im...
Ich war ja im Krankenhaus dabei, bei Operationen. Und sobald das gespritzt wird, das wirkt ja innerhalb von 3 Sekunden. Ja. Aber deine Atmung setzt doch aus.
Leck mich am Arsch.
Kriegst einen Tubus rein.
Also mir wurde erzählt, dass wenn Leute zum Beispiel eben auch Michael Jackson beispielsweise, wenn die das so hobbymäßig machen, so ein bisschen annässen, dann du legst den Zugang, dann nässt du so ein bisschen an, dann du so ein bisschen weg, guckst deine Lieblings-DVD an. So. Wenn du aber einschläfst und dabei die Hand knickst und dir quasi die Spritze dann komplett reindrückst, dann pennst du quasi ein. Also ich glaube, es muss von noch so einem homöopathischen Bereich gehen, in die Atmung da ist.
Aber so, hey, wir haben gelernt.
Ich will es nicht ausprobieren, ich genieße es aber im Krankenhaus.
Ja, wir haben gelernt, die Patellasehne muss reißen, damit du mal eine Auszeit hast.
Ja, das ist leider so. Und es ist echt aber auch kacke, wie lange ich damit zu tun habe. Ich habe quasi immer noch damit zu tun.
Genau, lass uns mal den Bogen mit der letzten Frage dazu bringen. Gleich Auftritt, ne? Ja. Bist du dann noch genauso unbeschwert wie vor der Patella-Geschichte?
Nein, aber unbeschwert schon, aber ich springe nicht mehr. Und es war auch schon vor dem Patella-Sehnenunfall auch schon so, dass jetzt dieses große Rumgehüpfen nicht mehr stattfindet. Das ist einfach mit Mitte 50 nicht mehr so richtig drin. Da merkst du schon, wie es so ein bisschen knirscht. Und das Verrückte ist, 50 ist ja die Adoleszenz des Alten. Du bist quasi alt, aber unter den Alten bist du der Junge. Und im Kopf fühle ich mich auch noch oder fühlt man sich auch die ganze Zeit eigentlich eher jung. Nur das merkt man eben an solchen Sachen, dass plötzlich die Patellasehne reißt, dass man es eben nicht mehr ist. Es gibt ein paar Sachen, die macht man nicht mehr. Mit 50 steht man nicht einfach so, klettert man auf den Stuhl und hüpft da einfach so runter, sondern geht man hoch, eine Stufe nach der anderen. Und das ist eben da auch so. Wir hüpfen alle nicht mehr so richtig rum. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber sowas passiert schleichend. Wenn du jetzt zwischen 30 und 50 die Schere aufmachst, dann kann man sofort sehen, die bewegen sich anders. Aber in den letzten 10 Jahren ist das graduell passiert.
Smudo, vielen Dank für diesen Flashback Deluxe, den du mir bereitet hast. Ja, es war mir eine Freude.
Sehr gerne. Dann reden wir gar nicht über Faschos, finde ich auch gut.
Genug von den Prominenten. Wir wollen uns jetzt bei den Sanitätern hier verabschieden und bedanken. Ida, das war der erste Tag, das war der erste Teil auch von Zwei Retter, eins Mikro. Es gibt tatsächlich noch einen, schaltet nochmal rein, da wird noch viel, viel mehr passieren. Du hast jetzt die letzten Worte des ersten Teils und darfst dich in die Nacht verabschieden.
Oh je, die letzten Worte. Ja, es war auf jeden Fall ein anstrengender Tag, aber es kann weitergehen. Viel Spaß beim zweiten Teil.
Ida, ruhigen Dienst noch, auch in der Nacht. Und bitte, Leute da draußen, zweiter Teil wartet auf euch ganz bald. Jamel rockt den Förster und tschüss. Tschüss, Ida.
Tschüss.
Zwei Retter, eins Mikro ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik.